Jürgen Kaube, ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? 2001 wurde für deutsche Schulen zum Schicksalsjahr. Das unterdurchschnittliche Abschneiden deutscher Schüler bei der ersten PISA-Studie führte nicht nur zum sogenannten PISA-Schock, sondern brockte ihnen auch eine Menge Schulreformen ein. Hat sich die Lehre dadurch verbessert? Wenn es nach Jürgen Kaube geht, ist die Sache klar. Die Bürokraten haben die Schulen kaputt reformiert. Anstatt die Schüler das Denken zu lehren, erwerben Schüler und Schülerinnen nun vor allem sinnlose Kompetenzen statt echter Fähigkeiten. In den folgenden Blinks zeigen wir dir die Irrtümer einer bürokratisierten Pädagogik, die Lehrpläne mit Phrasen statt echten Inhalten füllt. Weil Kaube aber nicht nur polemisieren will, stellen wir dir in den Blinks zu seinem Buch auch vor, was die Schule besser machen könnte. Blink Nummer 1. Lehrpläne sind oft Phrasenmonster und ebenso unnötig wie die meisten Bildungsreformen. Im Schicksalsjahr 2001 versetzte die sogenannte PISA-Studie dem deutschen Selbstverständnis als Land der Dichter und Denker einen Schlag in die Magengrube. Doch anstatt die Probleme anzugehen, folgte vor allem blinder Aktionismus. Und dieser brachte unter anderem zwei bedeutsame bildungspolitische Fehler hervor. Die Bürokratisierung der Lehrpläne und die Zentralisierung der Lehre. Beginnen wir mit den Lehrplänen. Diese glichen in den Jahren nach PISA immer stärker einer Ansammlung von Phrasen. Sie schienen nur dafür da zu sein, Bildungspolitiker zufriedenzustellen. Seitenlang und haarklein wurden Erwartungen an Schüler und Schülerinnen formuliert, welche Lernziele und welche Kompetenzen am Ende des Schuljahres erreicht werden sollten. Zu konkreten Inhalten findet sich darin oft kaum etwas und wenn, dann meist erst auf den letzten Seiten. Liest man die Anforderungen der Lehrpläne, könnte man glatt auf die Idee kommen, es könnte so etwas wie eine rundum gelungene Bildung durch Schule geben, was aber schlechterdings unmöglich ist. Eine ebenso verheerende Folge des PISA-Tests war die sogenannte Zentralisierung der Lehre. Sie sollte die Leistungen der Schülerinnen und Schüler besser vergleichbar machen. So führten zwischen 2005 und 2008 alle Bundesländer bis auf Rheinland-Pfalz das Zentralabitur ein. Das heißt, dass alle Schüler und Schülerinnen in einem Bundesland dieselben Abituraufgaben gestellt bekommen, unabhängig davon, wie stark das jeweilige Thema tatsächlich im Unterricht behandelt wurde. Doch hat die Vergleichbarkeit die Schüler auch tatsächlich besser, also schlauer, gemacht? Nein, denn die Zentralisierung im Namen von PISA hat die Lehre nicht verbessert, sondern bloß die Abiturprüfung erleichtert. Die Schwere der Prüfungen wurde an das Niveau schwächerer Schulen angepasst, da man Angst hatte, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen zu sehr zutage treten könnten. So genügten ab da nur mehr 45% richtiger Lösungen zum Bestehen. Man sieht also, die Nachwehen von PISA waren nutzlose Reformen und Lehrpläne wurden mittels bürokratischer Phrasen aufgebläht. Fähigere Schüler und eine bessere Lehre produzierte das alles allerdings nicht. Blink Nummer 2. Chancenungleichheiten zu beheben ist nicht die Aufgabe von Schul-, sondern von Sozialpolitik. Nicht erst seit PISA sehen sich Schulen mit allen möglichen Forderungen konfrontiert. So hört man seit geraumer Zeit immer wieder den Slogan, die Schule müsse den Aufstieg für alle garantieren. Das klingt toll. Doch sind Klassenzimmer wirklich die Orte, an denen die Chancenungleichheit besiegt werden kann? Wie erfolgreich ein Kind die Schullaufbahn durchläuft, hängt davon ab, in welcher Familie es aufwächst. Deutschland betrifft dieses Problem im Vergleich zu anderen Staaten besonders krass. So hat ein deutsches Akademikerkind bei gleicher Grundschulleistung eine 4-mal höhere Chance, später ein Gymnasium zu besuchen. Derartige Statistiken setzen sich auch fort, wenn es ums Studieren geht. So stammen etwa 50% aller Studienanfänger aus einem Akademikerhaushalt, kaum 20% aus Arbeiterfamilien. Die Frage ist nun, wie man in Bezug auf dieses Bildungssystem mit derartigen Zahlen umgeht. Die eindeutige Antwort: Die Schule kann und soll dieses Problem nicht lösen, gerade weil soziale Ungleichheit an vielen Fronten entsteht. Ungleichheit wird unter anderem vom Einkommen, dem Wohnort und dem Bildungsstand der Eltern bestimmt. Die verzweifelte Antwort der Bildungspolitik auf Chancenungleichheit war es zum Beispiel, Gymnasien in Gesamtschulen umzuwandeln. Auf diese Art und Weise sollten Schüler aus verschiedenen Schichten länger zusammenbleiben. Doch diese Maßnahme erzeugt das Gegenteil des Intendierten. Die Realität ist nämlich, dass Eltern, die es sich leisten können, ihr Kind lieber auf eine Privatschule schicken. So verstärkt die Umwandlung von Gymnasien in Gesamtschulen nur noch die Ungleichheit. Anstatt blind herumzureformieren, sollte sich die Bildungspolitik lieber zurückhalten und das Thema der Sozialpolitik überlassen. Sie sollte akzeptieren, dass es Unterschiede gibt: gute, schlechte, talentierte und faule Schüler. Die Schule behandelt trotzdem alle Schüler und Schülerinnen in der gleichen Weise. Jedes Kind bekommt, unabhängig von seiner Herkunft, erst einmal den gleichen Unterricht. Akademikerkinder bekommen hier keinen Punktabzug, Arbeiterkinder aber auch keinen Solidaritätszuschlag. Die Schule an und für sich ist bereits gerecht, so wie sie ist. Die Probleme der Schule liegen ganz woanders, zum Beispiel darin, dass man Schülern statt Inhalten bedeutungslose Lernkompetenzen beibringt, wie wir im nächsten Blink sehen werden. Blink Nummer 3. Statt unsinniger Lernkompetenzen sollte die Schule den Schülern das Denken beibringen. Eine Folge der Bürokratisierung der Schulen sind auch die bereits erwähnten Lernkompetenzen. In der Schule, so meinen moderne Lernpädagogen, sollte es weniger darum gehen, Inhalte auswendig zu lernen. Vielmehr brauche es Methoden und Techniken, die Schülern ein lebenslanges Lernen ermöglichen. Auch dies klingt auf Anhieb durchaus vernünftig. Wer könnte etwas dagegen haben, Methoden und analytische Fähigkeiten zu lernen? In der Realität ist es jedoch so, dass Lernkompetenzen die Schülerinnen vor allem unterfordern und langweilen und so wertvolle Unterrichtszeit verschwenden. Unter Lernkompetenzen fallen beispielsweise die sogenannten Lesekompetenzen. Anhand eines Übungstextes mit der Überschrift »Die Steinzeit« sollen Schüler solche Lesekompetenzen erwerben. Und das, indem sie vor dem eigentlichen Lesen darüber nachdenken, was in dem Text vorkommen könnte. Als ob das nicht auf der Hand läge. In einem anderen Übungstext geht es darum, in 8 Schritten zu lernen, wie man richtig markiert. Dabei lernen Schülerinnen und Schüler, dass sie einen Bleistift für wichtige Stellen, einen gelben Textmarker für Schlüsselbegriffe und einen dünnen Rotstift für Nebeninformationen verwenden sollen. Derartige sinnfreie Beschäftigungsaufgaben sorgen bei Schülern vor allem dafür, dass sie das Interesse an Schule verlieren, bevor das Lernen überhaupt begonnen hat. Der Denkfehler hinter diesen Konzepten ist hier, dass Lernpädagogen, die derartige Texte entwerfen, davon überzeugt sind, dass Schüler solche Kompetenzen schon lernen sollten, bevor sie mit den eigentlichen Inhalten beginnen. Das aber geht nicht, denn Kompetenzen sind immer an Inhalte gebunden. So ist es etwas anderes, ob man ein Gedicht oder einen physikalischen Vorgang analysiert. Und ein chemisches Experiment unterscheidet sich von einem psychologischen. Gemeinsam haben all diese Dinge jedoch, dass sie ohne inhaltliche Kenntnisse nicht durchgeführt werden können. Nicht das Erlernen von Kompetenzen sollte im Schulfokus liegen. Wichtiger ist es, Schüler zum Denken zu bringen. Das geht jedoch nicht, indem man Schülerinnen im Fach Nachdenken unterrichtet. Man lernt ja auch nicht das Analysieren, indem man irgendetwas x-beliebiges untersucht. Der nächste Blink zeigt, warum es bei Inhalten nicht auf Vollständigkeit ankommt, sondern auf Tiefgang. Blink Nummer 4. Schüler lernen zu denken, indem man sie Probleme lösen lässt. Das folgende Phänomen kommt vielen Menschen sicher bekannt vor. Man liest eine Sache x-mal bei Wikipedia nach. Der Name der Hauptstadt von Slowenien oder der des 2. amerikanischen Präsidenten, nur um sie danach wieder zu vergessen. Schülern geht es oft genauso. Sie büffeln für Prüfungen, aber hängen bleibt nichts. Wie kann man dies ändern? Kognitionsforscher sind sich einig. Man behält am besten das, worüber man in der Vergangenheit gründlich nachgedacht hat. Die Frage, die die Schule sich stellen müsste, lautet daher: Wie bringt man Schüler zum Grübeln? Indem man sie vor ein Problem stellt. Lehrpläne sehen solche Aufgaben jedoch oft nicht vor. Stattdessen wird auswendig gelernt, was in Prüfungen abgefragt werden kann. In Deutsch beispielsweise wird Literatur anhand von Epochen gelehrt. Dabei wäre es viel ergiebiger, wenn sie anhand von interessanten Fragestellungen vermittelt werden würde. Anstatt also beispielsweise zu fragen, welcher Epoche Goethes Werther angehört, könnte man diskutieren, welche Probleme den Autor beim Verfassen des Textes umtrieben. Denn was sollte damit gelernt sein, wenn man einen Text einer bestimmten Epoche zuordnen kann? Viel interessanter ist es doch zu fragen, welche Probleme seiner Epoche der Text behandelt. Aber der unkreative Unterricht ist nicht das einzige Problem. Zu vollgepackte Lehrpläne tun so, als könnte man alles abhandeln, verhindern aber, dass auch nur ein einziges Thema angemessen tief durchdrungen wird. Paradigmatisch ist hierfür ebenfalls der Deutschunterricht, in dem sämtliche Epochen durchgeackert werden. Besser wäre es, eine Epoche beispielhaft abzuhandeln, über die die Schüler dann eben gründlich nachdenken könnten. Eine wie auch immer geartete Form der Vollständigkeit kann und darf nicht das Ziel sein. Natürlich liegt die Schuld hier nicht bei den Lehrern. Sie führen nur aus, was die Bürokratie ihnen vorgibt. Die meisten von ihnen tragen das enge Korsett der Lehrpläne ebenso unwillig wie die Schüler. Wenn Lehrkräfte dann im Unterricht gefragt werden, warum dieses oder jenes behandelt wird, antworten sie deshalb meist einfach, das steht so im Lehrplan. Blink Nummer 5. Unbedingt sollten Schüler Grundlagen wie Rechnen und Schreiben trainieren. Mit der Schule ist es wie mit einem Haus. Bevor man große Pläne macht, das obere Stockwerk auszubauen, sollte man erst einmal dafür sorgen, dass es über eine Treppe vernünftig erreichbar ist. Es gibt einfach gewisse Fähigkeiten, ohne die später nichts geht. In der Schule fallen darunter vor allem das Lesen, Schreiben und Rechnen. Ob beispielsweise im Geschichtsunterricht nun zuerst die Antike oder der Zweite Weltkrieg drankommt, ist prinzipiell egal. Nicht so jedoch im Matheunterricht, wo es nur sehr wenig Sinn ergibt, mit der Winkelberechnung anzufangen, ohne zuvor geübt zu haben, wie man dividiert. Das liegt daran, dass in Mathe die Fähigkeiten aufeinander aufbauen. Und gerade die Grundsteine müssen ordentlich gelegt werden. Dasselbe gilt auch für das Fach Deutsch. Ohne korrekte Grammatik und grundlegende Schreibfähigkeiten wird man komplizierten geschichtlichen oder literarischen Texten nicht beikommen können. Studien zeigten jedoch, dass jeder fünfte Schüler die Grundschule abschließt, ohne ausreichend gut lesen zu können. Ein Defekt, der nur schwer aufzuheben ist. Er strahlt außerdem auch auf die Fächer ab, die in der Mittelstufe hinzukommen. Doch anstatt umso mehr Wert auf die Grundlagen zu legen, sorgen diverse Reformen dafür, dass diese immer geringeren Stellenwert haben. Es gibt zum Beispiel Experimente, schon in der Grundschule wertvollen Deutschunterricht für eine zweite Sprache zu opfern. Eine Zweitsprache lässt sich auch noch später erlernen, Lesekenntnisse hingegen umso schwerer. Auch Konzepte wie das kindzentrierte Lernen, bei dem Lehrkräfte im Hintergrund bleiben und die Kinder ihr Lerntempo selbst bestimmen, sorgen dafür, dass es schlichtweg an Zeit mangelt, um ausreichend zu lernen. Noch fataler war die Reform, die das Schreiben nach Gehör erlaubte. Hierbei dürfen Grundschüler während der ersten Schuljahre die Wörter so schreiben, wie sie wollen. Dabei kommen Worte wie Vater, F-A-T-A, für Vater, oder Eichhörnchen, E-I-S-C-H-H-Ö-A-N-S-C-H-E-N, für Eichhörnchen, heraus. Der Schwerpunkt liegt auf dem Losschreiben. Dies alles ist aber kontraproduktiv. Gerade Schüler, die ohnehin schlecht im Lesen oder Schreiben sind, sollten ausreichend Unterricht erhalten. Später wird es umso schwieriger, korrekt zu schreiben und zu formulieren. Blink Nummer 6. Benotungen sind sinnvoll, jedenfalls dann, wenn die Prüfungen qualitativ hochwertig sind. Dass Noten einen schlechten Ruf haben, ist nichts Neues. Schüler hassen sie schon immer. Relativ neu ist hingegen, dass Eltern und sogar Lehrer sie zunehmend ablehnen. Ihnen schwebt das Ideal eines freieren Unterrichts vor. Dies ist jedoch zu kurz gedacht. Noten sind nämlich, richtig eingesetzt, von Vorteil für alle Beteiligten. Dazu braucht es allerdings aussagekräftige Prüfungen. So liegt der schlechte Ruf weniger an den Noten selbst als an gedankenlosen Prüfungen, die keine Aussage über wirkliche Lernfortschritte zulassen. Generell gibt es zwei Arten von Prüfungen. Solche, in denen es auf das Was ankommt und solche, in denen das Wie bewertet wird. Je nach Fach und Inhalt haben beide ihre Daseinsberechtigung. In Was-Prüfungen werden konkrete Antworten abgefragt. Hier lautet die Fragestellung beispielsweise, wann begann der Dreißigjährige Krieg? Oder welches Ereignis geschah zuerst, der Dreißigjährige Krieg oder der Augsburger Religionsfrieden? Letztere ist dabei jedoch die bessere Prüfungsfrage, da sie etwas über das generelle Verständnis verrät. Ein Kind, das erstere Frage mit 1616 anstatt 1618 beantwortet, hat einfach nur schlecht auswendig gelernt. Wer jedoch nicht weiß, dass der Dreißigjährige Krieg unter anderem eine Folge des Augsburger Religionsfriedens war, der hat etwas Generelles nicht verstanden. Aufsätze gehören zu den Wie-Prüfungen. In ihnen geht es darum, Argumente zu entwickeln. Hier kann die Fragestellung beispielsweise lauten, verteidige die These X oder was spricht für Y, was spricht dagegen? Wann welche Prüfungsart eingesetzt wird, kommt auf die jeweilige Situation und den Lernstoff an. Manchmal sind die bei vielen Pädagogen unbeliebten Multiple-Choice-Prüfungen sogar sinnvoller, als Schüler einen Aufsatz schreiben zu lassen. Denn so wichtig es auch ist, sich gut artikulieren und ein Argument ausführen zu können, Aufsätze führen oft nur dazu, dass Schüler ihr geballtes Wissen in einen Text pressen, ohne dass überhaupt nachvollziehbar wäre, ob sie das Ganze auch verstanden haben. Jede Prüfung hat also ihren Zeitpunkt. Wird sie richtig eingesetzt, und das bringt uns zurück auf die Noten, dann ist auch ihre Bewertung aussagekräftig. Schüler wissen so, wo sie stehen. Sie können sich mit anderen vergleichen und sehen auch, ob sie Fortschritte machen oder ein Leistungsabfall zu verzeichnen ist. Blink Nummer 7. Bessere Schulen brauchen gute Lehrer und junge Forscher wären dafür hervorragend geeignet. Viele Menschen haben wohl noch den einen Lehrer im Kopf, der die guten Noten nur seinen Lieblingen gab. Und die eine Lehrerin, die mehr schrie, als dass sie etwas vermittelte. Man gewinnt sogar den Eindruck, solche Lehrkräfte sind vielleicht in der Mehrzahl. Doch im Gegensatz dazu gibt es auch solche Lehrer und Lehrerinnen, an die man sich gern erinnert. Womöglich waren sie Augenöffner. Das Lernen bei ihnen machte Spaß. Aber welche Eigenschaften vereinen die guten Lehrer? Der neuseeländische Pädagoge John Hattie hat in seinen Befragungen herausgefunden, dass Schüler Lehrer, die einen besonderen Einfluss auf sie hatten, immer wieder mit drei Merkmalen beschrieben. Erstens, sie konnten selbst schwierige Themen anschaulich erklären. Zweitens, sie unterhielten eine besondere Beziehung mit ihren Schülern. Drittens, sie wiesen die SchülerInnen auf etwas hin, das sie ohne den Lehrer nicht kennengelernt hätten. Beispielsweise eine unbekanntere Schriftstellerin. Bildungspolitisch müsste man sich also die Frage stellen, wie man mehr solcher Lehrer ausbildet. Doch passiert dies? Nein. Lehrer wird in ihrer Ausbildung ähnlich verklausulierter Phrasenstoff gelehrt wie Schüler. Auch hier greift die Fachdidaktik daneben. Zukünftige Deutschlehrerinnen beispielsweise erfahren alles nur Erdenkliche über Lesestrategien, nicht aber über Inhalte. Auf diese Weise entstehen Klassenmanager, aber keine Menschen mit einem Wissensvorsprung, die die Schülerschaft auf etwas Interessantes hinweisen können. Dazu kommt ein genereller Lehrermangel, wie beispielsweise im Jahr 2019 in Berlin. Doch es gäbe eine Lösung, wie man sofort sowohl an mehr als auch besser ausgebildete Lehrer käme. Man müsste den Lehrerberuf für junge Forscher öffnen. In Deutschland gibt es in allen Fachbereichen eine Vielzahl an jungen Wissenschaftlerinnen, deren Forschungsarbeiten in den allermeisten Fällen ungelesen sofort ins Archiv wandern. Sie halten sich in Exzellenzclustern und Sonderforschungsbereichen auf, doch die Professur kommt dann tatsächlich nur für die wenigsten. So eine Menge an Wissen und Qualität sollte man nicht ungenutzt lassen. Wären Wissenschaftler nicht viel besser im Lehrerberuf aufgehoben, wo sie ihr Wissen auch anwenden und weitergeben könnten und Gehör fänden? Der Lehrerberuf ist für junge Forscher noch unattraktiv, weil sie sich mit der Kompetenzdidaktik herumschlagen müssen. Hier ist die Bildungspolitik gefordert, ihnen den Einstieg zu erleichtern. Denn es würde einen immensen Unterschied machen, wenn man ihnen an Schulen erlauben würde, sich anstatt mit unsinniger Phrasenpädagogik mit ihrem eigentlichen Fach zu beschäftigen. Aber auch hier versagt die Bildungspolitik, indem sie jungen Forschern und Forscherinnen den Lehrerberuf nicht anbietet. Blink Nummer 8. Schulen brauchen mehr Autonomie und sollten Orientierung für die Zeit danach bieten. Die bisherigen Blinks haben eine Menge Probleme beschrieben. Die Zielvereinbarungsbürokratie macht die Schulen kaputt, indem sie sowohl bei Schülern als auch Lehrern für Unmut sorgt. Was aber sollte die Bildungspolitik unternehmen, um die Mängel zu beheben und Schulen wieder besser zu machen? Das Stichwort lautet Freiheit. Mehr Autonomie könnte dabei helfen, die Diktatur der Lehrpläne zu beenden und zeitverschwenderische und unnütze Lernkompetenzen abzuschaffen. Zu vollgepackte Lehrpläne verlangsamen neben allen weiteren Nachteilen auch das Eigentempo des Unterrichts. Ein Gegenbeispiel könnte das sogenannte Klassencockpit sein, das in einem Schweizer Modellprojekt im Kanton St. Gallen ausprobiert wird. Hier dürfen Lehrer ihre Schüler der Klassen 3 bis 9 fernab der Einflüsse von Aufsichtsbehörden unterrichten. Es gibt in Deutschland zurzeit jedoch kein vergleichbares Projekt. Hier besteht unbedingter Handlungsbedarf. Die Autonomie sollte dabei von der Einstellung des Personals bis zur Gestaltung des Stundenplans reichen. In einem Baseler Gymnasium beispielsweise beginnt der Schultag mit Hausaufgaben, die hier nicht als Nach-, sondern als Vorbereitung auf den Unterricht gesehen werden. Hat auch nur ein einziges deutsches Gymnasium derartige Freiheiten? Wohl kaum. Mit den wiedergewonnenen Freiheiten könnte die Schule ihren Schülern darüber hinaus auch mehr Orientierung bieten. Nicht zufällig gewinnen vor allem jene Studiengänge Zulauf, die später ein hohes Auskommen versprechen. Wer nicht weiß, wofür er sich interessiert und worin er gut ist, der geht auf Nummer sicher. So dürfte nicht jede Person, die beispielsweise BWL studiert, sich auch tatsächlich für die ökonomischen Zusammenhänge interessieren. Wenn eine Schule der Mehrheit der Schüler keine Richtschnur bietet und sie ratlos zurücklässt, wenn es um die Gestaltung ihres weiteren Lebens geht, dann hat sie nichts katastrophal falsch gemacht. Aber sie bleibt gleichzeitig unter ihren Möglichkeiten und kann damit auch keine gute Bildung bieten. Sie würde sich nämlich hervorragend eignen, um Schüler und Schülerinnen dazu aufzufordern, eigene Interessen zu erkunden und weiterzuentwickeln. Schulen sollten dafür sorgen, dass junge Erwachsene wissen, wo ihre Begabungen liegen. Dass dies viel zu oft nicht gelingt, zeigt die Menge von Beratungsagenturen, die diese Aufgabe inzwischen immer mehr übernehmen. Danke, dass du dir die Blinks zu »Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?« von Jürgen Kaube angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Schule in Deutschland, so wie sie gerade ist, weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Es herrscht ein allgemeines Desinteresse an Inhalten. Stattdessen lernen Schüler nutzlose Techniken wie korrektes Markieren. Anstatt gezielt an ausgewählten Themen das Denken zu schulen und Schüler grundlegend in Mathe und Deutsch zu unterrichten, werden diese durch die vollgepackten Lehrpläne gehetzt, weil möglichst viel Stoff behandelt werden soll. Die Schulen brauchen deswegen wieder mehr Autonomie, um eine eigene, passende Art des Unterrichts zu entwickeln. So erhalten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eigene Begabungen selbst zu entdecken. Die Schule würde sie auf diese Weise optimal auf das Leben vorbereiten. Hast du hier etwas gelernt? Wir würden uns freuen zu hören, wie wir unsere Inhalte rüberbringen. Schreib eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.